Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem hochmobilen, früh globalisierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zu dieser schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Donnerstag, dem 20. November 2025. Ich bin ganz glücklich, dass es mit den Verbindungen zu klappen scheint. Ich war nicht so sicher, deshalb habe ich die Vorschau auf die neue gedruckte Weltwoche, die heute erscheint, bereits gestern aufgezeichnet, aber ich bin wohlbehalten hier angekommen. Es gibt Strom, es gibt Internet und ich bin bester Dinge, dass wir da auch in den nächsten Tagen in Kontakt, in Verbindung bleiben können, damit ich Ihnen meine Eindrücke aus einer ganz anderen Wirklichkeit, aus einer anderen Kultur, einer anderen Zivilisation übermitteln kann. Das ist wichtig in der heutigen Zeit, besonders, dass wir die Welt wieder neu erforschen, dass wir sie erkunden mit offenen Augen, mit wachen Augen, auch mit einem großen Herzen und der Bereitschaft, uns einzulassen auf Gebräuche und Sitten, die uns Mitteleuropäern, uns Schweizern auf den ersten, vielleicht auch auf den zweiten Blick sehr fremd vorkommen mögen. Aber das ist eben die Vielfalt der Welt, die es immer wieder zu erforschen, ja, zu erkunden gibt. Und die Expedition, die wir jetzt vor uns haben, vielleicht auch etwas ein Abenteuer, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin also nicht mehr in der Schweiz, ich bin nicht mehr in Europa, ich bin in einer ganz anderen Geländekammer. Was Sie da im Hintergrund sehen, ist die Morgensonne über Kabul. Kabul, 1800 Meter Höhe, angenehme Temperaturen, in der Nacht kalt, am Tag bis 17 Grad. Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan, umgeben von mächtigen Felsen, von mächtigen Gebirgsketten, so etwas wie eine, ja, Bergfestung, eine Alpenfestung, was natürlich uns Schweizern vertraut vorkommen kann. Afghanistan, eines der historisch, aber auch aktuell natürlich interessantesten Länder überhaupt. Ein Land, das für viele, auch für mich, noch rätselhaft ist. Ich werde versuchen, etwas dahinter zu kommen, was da passiert. Und in den kommenden Tagen habe ich die Gelegenheit, hier mit einigen Leuten zu sprechen, auch Leuten aus der Regierung. Wir sind daran, jetzt das alles auch aufzugleisen. Und ich bin da sehr, sehr neugierig, was ich Ihnen an Eindrücken und auch mir selber sozusagen mitgeben kann. Afghanistan, ein Land, das seit unvordenklichen Zeiten in der Geschichte eine Rolle spielt, in Zentralasien gelegen, ohne Meerzugang, aber an ganz wichtigen Durchgangsstraßen, Durchgangspässen gelegen. Da ist die Weltgeschichte immer wieder durchgekommen, durchgerollt. Kriege sind über dieses Land gezogen, Heerführer, Armeen sind hier vorbeigekommen, nur einige Stichworte, selbstverständlich Alexander der Große, der damals über den Kaiberpass zog, um in Indien einzufallen, der makedonisch-griechische König, der hier auch seine Spuren hinterlassen hat, noch heute in den afghanischen Bergen in Nuristan, sagt man sich, dort leben die Griechen, die Abkömmlinge dieser Tradition, dann die Mongolenherrscher, Genghis Khan, Tamerlan waren hier, Babur, der Begründer der Mogulherrschaft in Indien, hat sich via Afghanistan zu einem der mächtigsten Reichsgründer und Dynasten in der frühen Neuzeit hochgeschwungen. Die Briten haben versucht, Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen, die Sowjetunion auch. Die Briten und die Russen haben ja rivalisiert hier und Afghanistan war dann immer auch eine Pufferzone dieser Großmächte. Und das ist vielleicht heute auch nach wie vor etwas der Fall. Eine ganz neue Regierung, aber auch nicht mehr so neu vertraut, hat sich jetzt hier installiert. Zur Überraschung, glaube ich, kann man immer noch sagen, sehr viele Beobachter, die ursprünglich das nicht gedacht hätten, als die sogenannten Taliban in den 90er Jahren sich anschickten, dieses in sich so zerklüftete Land zu erobern. Man hätte damals nicht auf sie gewettet. Sie haben es geschafft, sind dann wieder zusammengebrochen, vertrieben worden. Es kam zu fürchterlichen auch inneren Verwerfungen und Kriegen. Wir haben in der Weltwoche immer wieder darüber berichtet, Urs Gehriger, Eugen Sorg. Aber jetzt sieht es so aus, als habe das Land eine gewisse Stabilität. Denn diese Gotteskrieger, die zähen Kämpfer, die aus den Bergen kommen, aus den Koranschulen, sozusagen die Nachfahren jener Afghanen, die schon Alexander den Großen und andere vertrieben und bewältigt und überwältigt haben, die Briten nicht haben zum Zug kommen lassen, zumindest militärisch nicht. Man hat dann andere Formen der Zusammenarbeit gefunden, die stärker akzeptiert wurden von der lokalen Bevölkerung. Diese zähen Krieger haben es immer wieder geschafft, die Großmächte in die Knie zu zwingen, die versucht haben, die Hand auf Afghanistan zu legen. Noch nie ist Afghanistan von den Groß- und Supermächten dominiert und beherrscht worden, weil eben diese in sich oft auch zerstrittenen Stämme, dieses Völkermosaik, das hier ausgestreut ist, auf diesen Bergkämmen und in den Ebenen, in den Flachländern. Hochinteressant, werde das mir alles etwas anschauen können in der kommenden unmittelbaren Zukunft. Ja, die haben sich dann doch immer wieder zusammenraufen können gegen die Eindringlinge. Kurzum, hochinteressant, auch archäologisch natürlich extrem ergiebig, weil sehr viele Kulturen, Hochzivilisationen hier ihre Spuren hinterlassen haben. Und heute ist jetzt unter dieser Taliban-Regierung, die natürlich in Europa sehr, sehr kritisch gesehen wird, vor allem auch aufgrund dieser sehr strengen Islam-Auslegung, die auch zu einer Benachteiligung, natürlich Diskriminierung der Frauen führt. Wie geht man damit um? Was hat das für eine Bedeutung? Denn die Taliban möchten sich jetzt eben auch der Welt wieder öffnen. Man möchte Investoren ins Land holen, möchte vielleicht auch die Chinesen etwas abblocken. Es ist sogar von Gesprächen mit den Amerikanern die Rede. Viele Ausländer, sogar wieder Touristen sind ins Land gekommen und eben auch Journalisten wie ich, die sich das Ganze etwas anschauen möchten und hier natürlich immer nur partielle Ausschnitte dieser Realität, Eindrücke, aber immerhin Eindrücke aus erster Hand präsentieren können. Wir tasten uns da an ein Thema heran, an eine fremde Welt, aber eine sicherlich interessante Welt mit Respekt und auch dem, gut schweizerischen Einfühlungsvermögen, das es eben immer wieder braucht, die Bereitschaft, eben die Welt auch aus einer anderen Brille, aus einer anderen Optik zu betrachten. Das ist hier etwas die Grundierung, das ist die Ausgangslage und bleiben Sie dran, bleiben Sie gespannt, so wie ich. Ich weiß doch nicht, was da alles auf mich zukommt, aber ich werde dann meine Impressionen mit Ihnen teilen und interessant, vielleicht gibt es ja auch Anregungen aus der Leserschaft, ich kann aus der Zuschauerschaft, ich kann ja das dann auch in den entsprechenden Kommentaren, E-Mails und so weiter hier zur Kenntnis nehmen. Schauen wir noch etwas in die Aktualität in der Schweiz. Was läuft da, was beschäftigt die Zeitungen? Ja, interessant, die NZZ heute Morgen berichtet über die Vorgänge, die ich Ihnen schon seit einigen Tagen schildere, dass da eben Friedensabkommen, Friedensgespräche natürlich intensiv laufen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Es ist von einem neuen 28-Punkte-Plan die Rede. Die Russen und die Amerikaner haben sich ja eigentlich schon geeinigt gehabt, aber man hatte die Ukraine nicht im Boot. Zelensky ließ weiterkämpfen mit der Folge, dass er am Schluss dann eben Gebiete verlieren wird, die er jetzt einfach hätte aufgeben müssen, allerdings ohne weiteren Blutzoll und ohne weitere Zerstörung. Ich stelle das hier einfach neutral fest, ohne jetzt moralische Bewertungen. Es ist ja unglaublich, wie man immer wieder auch bei uns die Fähigkeit verlernt zu haben scheint, einfach mal sachlich nüchtern ein Thema zu behandeln, zu besprechen. Also, es gibt da weiterhin Friedensbestrebungen. Die Amerikaner wollen sich mit den Russen einigen. Sie wollen auch mit den Russen wieder zusammenarbeiten. Umso befremdlicher umso seltsamer muten da und eben auch umso irregeleiteter muten da die außenpolitischen Vorstöße in Europa und in der Europäischen Union, die nach wie vor auf Kollisions-, auf Konfrontations-, auf Kriegskurs mit Russland sich befindet. Man will da offensichtlich keinen Millimeter nachgeben. Kann nur hoffen, dass diese Eskalationsszenarien, die da in einigen Köpfen herumspuken, dass die nicht Realität werden, weil dann wäre es ja für Europa vor allem das Schlimmste, denn Europa wäre ja das Hauptkriegsgebiet einer Auseinandersetzung, wenn das Ganze ausuferte. Sehr interessant also diese Strömungen. Wir haben zuerst hier bei der Weltwoche darüber berichtet. Dann die Epstein-Akten, die da veröffentlicht werden, das beschäftigt die Medien, ist natürlich eine sehr saftige Geschichte. Wir sind gespannt, was da herauskommt. Ich bin da immer etwas skeptisch bei diesen auch etwas verschwörungstheoretischen Geschichten, die allerdings Fäden ziehen. Es ist so, dass jetzt also auch schon bekannte Leute aus dem Umfeld, vor allem des früheren Präsidenten Clinton, den Rücktritt eingereicht haben. Larry Summers etwa hat sich da gezwungen gesehen. Andere sind da in Mitleidenschaft gezogen. Auch der bekannte Publizist Michael Wolff soll in den Fall Epstein verwickelt sein. Also all jene, auch Trump-Gegner, die vielleicht irgendwo insgeheim gehofft haben, dass dieser Skandal den amerikanischen Präsidenten politisch schwächen könnte. Wir sind gespannt. Das ist eine Story, die natürlich viele bunte und auch abgründige Facetten bereithält. Zolldeal mit Trump, wie die Schweiz im Vergleich zur EU abschneidet. Die NZZ gehört ja auch zu den Zeitungen, die etwas darunter leiden, dass dieser Zolldeal jetzt geglückt ist, dass dieser Zolldeal abgeschlossen werden konnte, dass dieser Zollstreit beendet werden konnte. So, jetzt habe ich die Formulierung. Zumindest Teile der Redaktion, die da eher etwas der EU zugeneigt sind, vertreten diese Meinung. Ich bin mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika durchaus tiefenentspannt, auch wenn wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eben immer wieder ja Interessenkonflikte geben kann zwischen den USA und der Schweiz. Das ist etwas völlig Normales, sind nicht unsere Freunde. Aber zumindest ist es eine Erfahrungstatsache, dass wenn Republikaner im Weißen Haus den Ton angeben, dass es dann für die Schweiz in der Regel besser herauskommt. Und mit Trump kann man nachverhandeln, mit Trump kann man einen gemachten Deal noch einmal ganz neu gestalten und ziemlich anders, als wie es ursprünglich sich dargestellt hat, entschärft, massiv entschärft, immer noch nicht optimal. Ich bin gegen solche Zölle, aber man muss da auch pragmatisch sein. Das ist ganz etwas anderes als jetzt mit der Europäischen Union, wo ja Nachverhandlungen gar nicht möglich sind, wo die Sturheit, auch die ganze Art und Weise, wie die EU die Schweiz adressiert, nicht vergleichbar ist mit dem, wie die Amerikaner eben pragmatisch und auch durchaus flexibel und kompromissbereit handeln. Und interessant ist jetzt natürlich, dass sich vor allem die Euro-Turbos so wahnsinnig darüber aufregen, dass die Schweiz da eingeknickt sei. Dabei haben ja die Amerikaner jetzt mehr nachgegeben, was die Zölle angeht, haben mehr Prozentpunkte verloren. Die Schweiz hat also gewissermaßen gewonnen in dieser Auseinandersetzung. Die Amerikaner haben natürlich da immer noch einen saftigen Prozentsatz, aber die Schweiz ist ja auch mit ihren Marktinterventionen durchaus kein offener Markt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Zollbereich schon, aber in anderen Bereichen der Regulierung und so weiter ist sie das nicht. Und die Amerikaner beziehen das ja in eine Gesamtbetrachtung ein. Auf jeden Fall diese Euro-Turbos, die sich jetzt so fürchterlich chauffieren, dass die Schweiz da eingeknickt sei. Ja, wenn die Schweiz gegenüber der EU einknickt, dann hören wir überhaupt nichts davon. Da sehen Sie, wie natürlich standortgebunden das Ganze ist. Und wichtig ist eben auch der entscheidende Unterschied, den man hier sehen muss. Es kann auch mit der EU immer wieder Konflikte geben, aber der Unterschied zwischen den USA und der EU besteht eben aus schweizerischer Sicht darin, dass die USA von uns nicht verlangen, automatisch amerikanisches Recht in der Schweiz zu übernehmen. Und das ist eben nicht der Fall mit der Europäischen Union. Genau das wollen sie, Preisgabe der Eigenständigkeit, der Unabhängigkeit in weiten Teilen unserer Gesetzgebung. Die EU will Gesetzgeber sein, in der Schweiz oberster Richter. Das ist ganz etwas anderes als diese Konflikte, die wir jetzt mit den USA haben, die es immer geben wird. Das gehört dazu. Selbstverständlich, die muss man lösen, aber man darf sich nicht aufgeben. Amerikanische Drohkulisse in der Karibik. Der Zeitpunkt für den Sturz des venezolanischen Diktators Maduro ist perfekt. Ich nehme einfach zur Kenntnis, dass unsere Medien die Amerikaner jetzt geradezu anfeuern, hier einen Regime-Change zu machen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein bisschen anders gelaufen ist bei Russland, als die Russen einen Regime-Change, allerdings nicht sehr erfolgreich, in der Ukraine angestrebt haben. Und jetzt kommen natürlich all die Argumente, ja, man könne das überhaupt nicht vergleichen. Zelensky und Maduro, das seien ganz andere Herrscher. Wobei ich würde sagen, in puncto Korruption kann das nicht beurteilen, wie viel sich die da schenken. Spielt auch keine Rolle. Ich meine, auch ein korruptes Land rechtfertigt nicht, dass ein anderer einmarschiert. Also umso befremdlicher, dass jetzt hier plötzlich die Champagnerkorken knallen, wenn die Amerikaner in Venezuela einmarschieren. Venezuela bedroht jetzt zum Beispiel die Schweiz ebenso wenig wie Russland. Also hier muss man immer etwas realpolitisch schauen. Nein, worin sich die beiden Fälle Ukraine und Venezuela gleichen, wo wir die Übereinstimmung sehen, ist nur in einem, aber ganz wesentlichen geopolitischen Punkt. Wenn Großmächte ihre Sicherheitsinteressen bedroht sehen, dann neigen sie zur Intervention, auch zur gewaltsamen Intervention. Die Amerikaner haben das sehr oft gemacht, die Russen auch schon. Die Amerikaner können das viel besser, auch mit diesen verdeckten Operationen. Die Russen sind da einfach nicht in der Lage dazu. Die sind einfach unfähiger in dieser Hinsicht, haben andere Qualitäten. Aber wenn Großmächte ihre Interessen bedroht sehen, ja, dann intervenieren sie. Und die Amerikaner intervenieren nicht, weil Maduro ein sozialistischer Potenzial ist und vermutlich höchst korrupt. Das ist nicht der Grund. Sie intervenieren jetzt, weil eben die Venezolaner, weil diese Regierung mit den Russen und den Chinesen verhandelt. Das ist eine Verletzung der Monroe-Doktrin, der Einflusssphäre der Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt machen die Russen im Grunde das Gleiche in ihrer unmittelbaren Einflusssphäre. Aber wenn eben zwei das Gleiche tun, dann wird das eben oft in unseren Medien nicht gleich beurteilt. Nur in dieser Hinsicht, das ist keine Gleichsetzung von Russland und Amerika, auch keine Gleichsetzung der Ukraine mit Venezuela. Hier geht es einfach um eine nüchterne, sachliche Beurteilung der Geopolitik. Aber ich weiß, das gibt auch einige da draußen, die wollen das nicht hören, weil für sie natürlich die Intervention in Venezuela etwas Großartiges wäre, während sie dann nicht möchten, dass man mit diesem Argument sozusagen in andere Geländekammern diese entsprechenden Kommentatoren etwas aufs Glatteis bringen könnte. Polen mit scharfer Rhetorik gegen Russland. Es ist von Staatsterrorismus die Rede und zuvorderst der polnische Außenminister Sikorski, ein neokonservativer, ja auch ziemlich sprungbereiter und aggressiver Außenpolitiker, der wenig übrig hat für Russland, der hier auf totale Konfrontation setzt. Ich will das nicht kommentieren, das mag aus polnischer Sicht auch seine Berechtigung haben. Als Schweizer gebe ich zu bedenken, dass diese Sichtweise, die in unseren Medien auch überrepräsentiert ist, nicht zwangsläufig von uns übernommen werden sollte. Die Bürle-Stiftung denkt darüber nach, ihre Bilder aus dem Kunsthaus abzuziehen. Nun geht die Stadt Zürich juristisch dagegen vor. Ich finde das Vorgehen der Stadt Zürich letztlich sehr fragwürdig. Ich habe immer zu denen gehört, die die Bürle-Stiftung gelobt haben für die wirklich vorbildliche Aufarbeitung der Geschichte der Bilder. Und hier ist sehr viel einfach, vor allem von linker Seite, muss man sagen, hineinprojiziert worden an Vorwürfen, die ich nicht für gerechtfertigt erachte. Die Stadt hat da mitgemacht und jetzt, wenn es den Bürle ist, wenn es dieser Stiftung reicht, wenn sie sagt, du, wir haben genug von diesen Auseinandersetzungen, jetzt klagt man wieder dagegen, weil man eben doch diese Bilder will. Das ist ein Verhalten, das für mich, bei mir Kopfschütteln auslöst über da die entsprechenden zürcherischen Stellen. Wen interessieren Menschenrechte, wenn es um Deals geht? Das ist eine Schlagzeile im Tagesanzeiger. Die Kontakte zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mohammed bin Salman war jetzt als gefeierter Gast auf dem roten Teppich in Washington zu Gast. Und das geht natürlich den Medien gegen den Strich. Auch hier die Realpolitik, die Interessen dominieren über die Menschenrechte. Das ist in Venezuela auch der Fall. Wenn Maduro einfach nur ein Menschenrechtsverletzer wäre, würden die Amerikaner nicht einmarschieren. Aber er gefährdet ihre Interessen. Und es ist im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, mit Saudi-Arabien gute Beziehungen zu unterhalten. Deshalb ist man da entsprechend bereit, über andere Aspekte dieser Regierung hinwegzusehen. Das wird jetzt sehr interessant sein, auch in Afghanistan, denn da gibt es natürlich viele Punkte, die man kritisieren kann und aus schweizerischer Sicht auch kritisieren muss, zum Beispiel der Umgang eben dieser sehr orthodoxen, sehr strengen islamischen Koranauslegung mit der entsprechenden Frauendiskriminierung und so weiter. Das sind natürlich abstoßende Faktoren, die es dann schwer machen, hier Kontakte zu pflegen. Aber die Taliban führen schon wieder Gespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika, gegen die sie ja jetzt jahrelang Krieg geführt haben, die Amerikaner umgekehrt auch. Und natürlich haben die Amerikaner ein starkes Interesse, wieder zurückzukommen nach Afghanistan, um hier Truppenbasen aufzubauen, um China in Schach zu halten. Und ich kann Ihnen sagen, da wird man dann über Frauenrechte und solche Dinge wieder hinwegsehen. Bürgerliche wollen erneut bei Gassis Außendepartement den Rotstift ansetzen, lesen wir heute Morgen in den Nachrichten. Das heißt, dass man bei der Entwicklungshilfe kürzen will, was sicherlich nicht die schlechteste Idee ist. Meine Damen und Herren, das etwas ausführlicher, als ich gedacht und geplant habe, meine heutige Morgensendung zur Schweiz. Jetzt dann gleich die internationalen Nachrichten, bei denen ich natürlich auch noch einmal etwas über Afghanistan etwas sagen werde. Da können Sie dann vielleicht, wenn Sie beide Sendungen schauen, etwas vorspulen, wenn Sie da die internationalen News jetzt aus deutscher und österreichischer Perspektive, deutschsprachiger Perspektive interessieren. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie auch da dabei sind. Bis dann, einen wunderschönen Tag und im Hintergrund also ja, ist hier schon ziemlich der Tag am Laufen. Wir sind Ihnen 4 Stunden voraus auf der Marschtabelle. Bis dann, ich melde mich zurück.